Luak verschloss seinen Druckanzug und seine Antwort klang gedämpft.
»Lassen Sie uns einen besseren bauen! Ambitioniertes Denken, Kumpel!« erwiderte Judge.
Er schloss seinen Anzug, orientierte sich und klopfte Luak auf den Rücken, bevor er auf die nächstgelegene Leiter zeigte, die sie zu dem beschädigten Schildgenerator führen würde.
»Aber eins nach dem anderen, okay?«
Auf der Krankenstation waren keine Patienten und das beunruhigte Dr. Lee. Sie stellte sich ihre Schiffskameraden verwundet oder sterbend in dunklen, raucherfüllten Gängen vor, wo ihnen nicht geholfen werden konnte. Treffer auf Treffer erschütterten das Schiff, aber anstatt, dass sich ihr Arbeitsbereich mit verwundeten Besatzungsmitgliedern füllte, blieb er dunkel und verlassen. Ein wichtiges System nach dem anderen fiel aus, als die Techniker, wo sie nur konnten, Energie für die hungrigen Phaserbänke stahlen. »Ich würde auch keine Energie auf sowas Entbehrliches wie einen Operationssaal verschwenden«, dachte Lee und sparte sich ihren tiefsten Sarkasmus für später auf. Es war die Einsamkeit in der Krankenstation, die sie am meisten störte, so wie immer. Während andere Abteilungen permanent im Kampf um das Schiff involviert waren, wurde das medizinische Personal regelmäßig ignoriert und als selbstverständlich hingenommen, wobei es raten durfte, was der Grund und die Bedeutung für jede nervenzerfetzende Explosion war, die durch die Gänge hallte. »Entspann dich«, rief sie sich zur Ruhe. »Der Kampf ist weniger als 2 Minuten alt. Vielleicht klingt alles nur schlimmer, als es ist.« Dann kam der Einschlag, der sie durch den Raum schleuderte. Einige Meter entfernt purzelten die Krankenschwestern Guerin und Emilio übereinander und Lees grauhaariger Stellvertreter Dr. Stuart Griseman legte sich zwischen einem paar Biobetten lang. Eine unbekannte Männerstimme ertönte über das Intercom.
»Maschinenraum an Krankenstation! Wir haben Verwundete hier unten!«
»Sind auf dem Weg!« Lee erhob sich und griff nach einer tragbaren medizinischen Ausrüstung. Sie sah nach ihren Mitarbeitern.
»Kommt schon!«
Die anderen beeilten sich, chirurgische Instrumente und Medikamente einzusammeln, während Lee nach ihrem Feinburger griff, um sicherzugehen, dass er immer noch fehlerfrei funktionierte. Er gab einen kurzen, oszillierenden Ton von sich und glühte in einem schwachen Dämmerlicht in der energielosen Krankenstation. Weitere Explosionen erschütterten das Deck unter den Füßen der kleinen Koreanerin, als Griseman, Guerin und Emilio zu ihr führte. Alle drei waren schwer beladen mit medizinischer Ausrüstung und Taschen.
»Wir können gehen, Doktor«,
sagte Griseman. Lee wandte sich der Tür zu, die aufglitt. Sie trat hindurch, ihre Begleiter direkt hinter ihr.
»Konzentriert euch auf die, denen ihr rasch helfen könnt«, sagte Lee. »Die Techniker werden jedes Paar Hände brauchen, das ihnen helfen kann.«
Griseman und die Schwester nickten bestätigend. Dies war die Art Anweisungen, die zu geben Lee hasste. Es handelte sich dabei um die Umkehr des üblichen Vorgehens während einer Notlage, bei der die Schwerverletzten meist starben, weil ihre Behandlung Ressourcen und Zeit benötigte, in der man weniger schwer verwundete Besatzungsmitglieder vorübergehend wieder diensttauglich machen konnte. Im Grunde bekam ein Patient umso weniger Hilfe, je mehr er davon brauchte. Von allen medizinischen Einsätzen, in denen Lee sich bisher während ihres Dienstes in der Sternflotte befunden hatte, war der Kampfeinsatz der einzige, der ihrer Meinung nach die Bezeichnung »übel« verdiente. Kevin Judge schwankte aus dem mit Feuer gefüllten Gang in den Maschinenraum. Er zog den Helm seines brandgeschwärzten Druckanzugs aus und ließ ihn zu Boden fallen, wo er dröhnend aufschlug. In der mit Rauch geschwängerten Luft konnte er kaum atmen. Angekokelte Polymere und verdampfte Chemikalien brannten in seinen Augen. Er hustete.
»Maschinenraum an Brücke«,
sagte er.
»Brücke hier«, erwiderte Captain Gannon.
»Die Steuerbordschilde haben wieder halbe Energie, Captain. Das ist alles, was wir ihnen geben können, solange die Feuer nicht gelöscht sind.«
2 dröhnend laute Explosionen schickten schmerzvolle Vibrationen durch das Deck, in Judds Körper, durch sein Kiefer und ins Innenohr.
»Ich brauche mehr Energie in die Taktik, Kevin. Ziehen Sie sie von der Lebenserhaltung ab, vom Computer, aus allem, was nicht Schilde oder Antrieb ist, aber geben Sie sie mir.«
»Ei, ei, Sir«,
antwortete er.
»Maschinenraum, Ende.«
Er schloss den Kanal und inhalierte mit einem weiteren Atemzug die vergiftete Luft. Er sah sich um und bemerkte, dass Ford und Robertson gerade das Feuer im hinteren Hauptmaschinenraum gelöscht hatten.
»Gute Arbeit, ihr zwei«,
sagte er.
»Schnappt euch Werkzeug und folgt mir.«
Die 2 Frauen warfen ihr Feuerlöschzeug beiseite und sammelten umherliegende Teile ein, um einige komplette Werkzeugsets zusammenzubekommen. Währenddessen zog sich Judge wieder den Helm über. Robertson und Ford standen vor ihm, als er sich umdrehte.
»Sir«,
sagte Robertson,
»wohin gehen wir?«
»In die zentrale Jeffreys-Röhre«,
sagte er und nahm abwägend seinen eigenen schwerfälligen Werkzeugkasten in die Hand. Er begriff, dass er sich wahrscheinlich die Schulter ausrenken würde, bevor er mehr als ein paar Schritte aus dem Raum war, und stellte ihn wieder auf den Boden. Dann kramte er darin nach den 2 Werkzeugen, von denen er wusste, dass er sie brauchen würde.
Wir überbrücken die Hauptenergieleitungen 1 und 3 in das Stromnetz des taktischen Systems.
Ford sah ihn besorgt an. 1 und 3, Sir?
Richtig,
sagte er kurz und nahm einen Dyno-Schlüssel aus der Box. Aber das wird die Lebenserhaltung runterfahren, entfuhr es Anderson.
Sehr gut, Anson,
sagte Judge. Er griff tief in das Chaos seiner Kiste und fand den Plasmaschneider.
Sir, ohne Lebenserhaltung haben wir nur weniger als 10 Stunden Luft zum Atmen und...
Das Deck bäumte sich auf, als ein gewaltiger Treffer an das Schiff schlug. Das Trio landete hart auf dem Boden. Judge blitzte die gerade erst verpflichtete junge Frau an.
10 Stunden? Versuchen Sie es mit 10 Minuten. Denken Sie kurzfristig fort. Oder Sie haben keine Zeit mehr, langfristig zu denken. Nehmen Sie Ihr Werkzeug und dann los!
Befehle, Berichte und das Chaos entladener Phaser wüteten um Oriana D'Amato, die froh war, dass sie nur das Schiff fliegen musste. Captain Gannon war hinter ihr, bellte Befehle aus dem Sitz in der Mitte heraus. Neben D'Amato saß Barry, der taktische Offizier, der sich bemühte, den überlappenden Befehlen von Gannon und Commander Milonakis zu folgen. Gannons Stimme ertönte.
»Ausweichmanöver, Steuerbord!«
D'Amato beschleunigte in ein schlingerndes Korkenziehermanöver, das beinahe die Trägheitsdämpfer überforderte. Egal in welcher Richtung sie flog, eines der 6 tholianischen Schiffe war entweder im Weg oder deren Geschützfeuer zwang sie zum Abbruch. Sie war bislang recht erfolgreich gewesen, dem feindlichen Feuer auszuweichen, aber die Treffer, die sie einstecken mussten, hatten erheblichen Schaden erzielt.
»Ich brauche Feuerschutz«,
sagte sie laut zu jedem, der gerade zuhörte. Eine Antwort kam schnell.
»Ziel erfasst«,
sagte Barry. Milonakis antwortete,
»Feuer!«
Phaserstrahlen zerstoben an den Schilden eines Tullianers und einige Torpedos warfen ihn aus der Bahn. Das öffnete eine kleine Lücke in ihrer einkreisenden Formation. D'Amato steuerte die humpelnde Bombay durch die enge Passage, nur um schnell zu bemerken, dass die feindlichen Schiffe sich neu organisiert hatten und sich bereits wieder auf Abfangkurs befanden.
»Barry«, sagte Gannon, »ermitteln Sie einen Warpsprung, schnell!«
Taktik war keine von D'Amatos Spezialitäten, aber sie wusste, dass Flucht die beste Option für die Bombay darstellte. Auge in Auge mit 6 tholianischen Schiffen stand man auf verlorenem Posten und sich zu ergeben war keine Option. Trotz ihrer begrenzten Erfahrung mit Tholianern wusste sogar D'Amato, dass die zurückgezogenen Fremden bekannt dafür waren, keine Gefangenen zu machen. Die Tatsache, dass die feindlichen Schiffe alles dafür taten, die Bombay daran zu hindern, sich abzusetzen, schien diese Gerüchte zu bestätigen. 3 tholianische Schiffe überholten die Bombay und flogen im Zickzackkurs vor ihrer Nase.
»Sie machen es schon wieder«,
sagte Barry und ließ die Fäuste auf seine Konsole krachen, die voll von hastig zusammengestellten Warp-Koordinaten war und nun von zahlreichen Warnsignalen hell beleuchtet war.
»Sie schneiden uns den Weg ab!«
An der Wissenschaftsstation hob Schonas den Kopf von der Sensorenhaube.
»Sie kommen erneut durch!«
Milonakis griff an das Geländer.
»Auf Einschlag vor!«
Es fühlte sich an, als ob das Schiff eine große Mauer gerammt hätte. Dunkelheit breitete sich auf der Brücke aus. Neben dem explosiven Donnerkrachen war das Geräusch der zu Boden fallenden Körper kaum wahrnehmbar. D'Amato entwich ein Schreckensschrei, als sie gegen ihre Steuerkonsole gedrückt wurde. Sie zuckte, als kleinere Einschläge die Brücke um sie herum schüttelten. Glühend heiße Trümmerstücke prasselten mit sengender Hitze und giftigem Rauch auf sie ein. Die Sekunden, bis die Notbeleuchtung brannte, waren die längsten, die D'Amato je in ihrem Leben durchlebt hatte. Langsam erschien schwaches, orangefarbenes Leuchten und durchsickerte die schwere Wolke aus dickem, grauem Rauch. Kabelstränge hingen von der Decke und ein tragender Querbalken war losgebrochen und durch die linksseitigen Konsolen und das Geländer gekracht. Darunter begraben, mit leblosen Augen, direkt in D'Amatos Richtung starrend, lag Commander Milonakis. D'Amato drehte den Kopf in die andere Richtung und sah, dass sie einem ähnlichen Schicksal um weniger als 1 Meter entgangen war. Ensign Barry hatte weniger Glück gehabt. Er war auf seinem Sitz von einem herabfallenden Strebebalken mitten durch die Brust aufgespießt worden. D'Amato hoffte, dass sein Tod rasch eingetreten war. Hinter ihr ertönte das Geräusch von Wrackteilen, die beiseite getreten wurden. Sie drehte sich zu Captain Gannon um, die sich aus ihrem Sitz befreite, der von funkensprühenden Kabeln umgeben war. Der Captain sah mitgenommen aus und hatte eine hässliche Schnittwunde über ihrer linken Wange, direkt unter dem Auge. Der Schnitt blutete heftig und bedeckte die Hälfte ihres Gesichts mit hellem, rotem Blut. Ohne sich darum zu kümmern oder es wegzuwischen, wandte sie sich an D'Amato.
»Bericht! Wir haben die Steuerbord-Warp-Gondel verloren, Captain«,
sagte D'Amato. Sie beugte sich zu Barrys Konsole und fügte hinzu.
»Die Schilde sind ausgefallen. Die Phaser haben nur noch 1/4 Energie.«
Gannon wandte sich an Navy, die sich gerade zurück auf ihren Stuhl an der Kommunikationsstation hiefte.
»Navy, ist unser Hilferuf durchgegangen?«
»Nein, Sir«, sagte Navy. »Die Tullianer stören unseren Funkverkehr. Bereiten Sie die Logbuchboje vor. 10 Stunden Verzögerung.«
»Ei, ei, Captain.«
Lieutenant Schonas hinkte die Stufen von der Wissenschaftsstation hinab. Sein rechter Fühler war verbogen und gequetscht, und seine schmale Nase war gebrochen, direkt unterhalb des Nasenbeins.